Tag, liebe Freunde und Freundinnen da draußen. Heute ist Samstag, der 7. März. Heute ist der Tag der Veröffentlichung. Es ist aber erst 15.37 Uhr. Nee, nicht erst. Es ist schon 15.37 Uhr. Es ist also über 15 Stunden her, dass diese Folge hätte erscheinen sollen. Wir sind spät dran. Aber wer will uns verklagen dafür? Hallo, Benni.
Hallo, Tim. Ich hoffe, niemand.
Sie sollen es mal versuchen.
Ich kenne mich richtig gut aus in der Justiz. Aber ich fände es schon auch doof, wenn Sie es wollen würden.
Ich will keine. Echt? Würdest du das nicht ein bisschen witzig finden?
Ja doch, witzig fände ich das schon, aber irgendwie will ich niemanden, der uns Übles will, in meinem Leben haben.
Haben wir aber doch garantiert.
Glaubst du, wir haben Leute, die uns Übles wollen?
Ja, glaube ich schon. Also zumindest, wenn die von uns Kenntnis hätten.
Ja, das bestimmt. Das bestimmt. Vielleicht auch die paar Hater, die uns immer einen Stern bei Spotify geben.
Ja, das habe ich doch schon mal versucht zu erklären, woher ich glaube, dass das kommt.
Ja, stimmt.
Weil wir die auf falsche Pferden locken. Ja. Mit unseren Lügentiteln. So wie dieser Titel, kann ich jetzt schon mal sagen, habe ich beim letzten Mal aufgeschrieben, damit wir es nicht vergessen. Alles über Glück.
Oh, Tim, wir reden heute über Glück.
Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Ich habe nichts dazu zu sagen, eigentlich.
Du hast nichts ganz kurz zum einmal, Glück zu sagen.
Ich habe nichts, zum Glück habe ich nichts beizutragen. ich will mal ganz kurz hier unser Setup erklären. Es ist, wie gesagt, Samstag, früher Nachmittag. Es ist wunderschönes Wetter. Der Frühling hat mit einer unglaublichen Gewalt in kürzester Zeit den Winter
in Stücke gerissen
und alles übersprungen, was so ein langsamen Frühlingsbeginn auch mal vielleicht ganz schön macht und ausmacht.
Nee, das ist nicht schön. Nichts ist daran schön. Dieser langsame Frühlingsbeginn ist überhaupt nicht schön, weil das einfach nur bedeutet grau und kalt und es kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. Ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, wie geil das ist, wenn genau das übersprungen wird durch einen langen, kalten, harten Winter, dass man direkt in die geile Krokus- und warme Luftzeit geblasen wird.
Ich habe immer das Gefühl, man verbraucht dann schon mal was auf und man ist noch gar nicht so bereit dafür.
Ich bin also, super bereit. Ich bin total bereit.
Deswegen, du sitzt nämlich draußen.
Genau, du wolltest zum Setup was sagen. Ich sitze draußen, man hört Vogelgezwitscher vielleicht, man hört hin und wieder vielleicht ein Flugzeug. Es liegt aber nicht nur an dem schönen Wetter, dass ich hier sitze, sondern auch daran, dass mein Keller zurzeit unbenutzbar ist.
Aber dann ist es ja doppelt gut, dass der Frühling zugeschlagen hat.
Ja. Das stimmt. Ich meine, ich könnte auch einfach im Erdgeschoss sitzen, aber...
Stimmt. Du hast viele Räume zur Verfügung.
Wenn ich schon aus dem Keller muss, dann nach draußen. Denn der Rest des Hauses ist eine No-Go-Area für mich.
Good call. Was man, glaube ich, auch nochmal erwähnen muss, wir sind, glaube ich, in sehr unterschiedlichen Modi der Energie und des Soziallebens. Soweit ich deinen Tag überblicke, ist er sehr anders verlaufen als meiner. Du bist zum Beispiel der erste Mensch, mit dem ich heute rede.
Ja, ich habe schon mit mehr Menschen geredet. Lass mal überlegen, mit wie vielen Menschen habe ich geredet? Ich habe mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Menschen habe ich heute geredet.
Inklusive eventuellem Servicepersonal?
Ich habe kein Servicepersonal heute gesehen und gesprochen. Okay.
Nicht in der Bäckerei gewesen, oder?
Nein.
Okay. Na gut, aber trotzdem, 10 Leute ist eine Menge.
Ja, geht so. Aber ja, schon mehr als eins. Das stimmt nicht. Ich war der Erste, aber es gab zwischenzeitlich noch einen zweiten Menschen, mit dem du geredet hast.
Ja, richtig. Und ich überlege gerade, ich glaube, an einem normalen Samstag, was ja für mich kein Arbeitstag ist, rede ich, wenn nicht irgendwelche Partys oder so sind, die selten vorkommen, wenn man fast 40 ist, niemals mit 10 Leuten. Ich komme garantiert nicht auf eine zweistellige Anzahl unterschiedlicher Menschen. Außer ich mache eine Shoppingtour im Bummel oder so und gehe in 8 Läden rein oder so.
Ah, ja.
Aber das, wenn man das nicht zählt, so mit so richtige Konversation mit 10, wenn ich nicht arbeiten muss, no way.
Das wäre mal eine Statistik. Nicht. Mit wie vielen unterschiedlichen Menschen haben wir insgesamt in unserem Leben schon geredet?
Ja.
Wobei man da vielleicht noch den Altersunterschied rausfaktoren müsste. Und mit wie vielen Menschen reden wir durchschnittlich an einem Tag?
Na, das wird unfassbar viel mehr sein bei dir. Erstmal redest du einfach fremde Leute an. Das ist schon mal ein Faktor, den ich nicht bedienen kann. und du lebst mit, du hast zwei Leute mehr in deiner, in deinem Haushalt.
Aber du redest mehr mit deinen Katzen als ich mit meiner Katze.
Ach, das, die zählen wir mit dazu.
Ich würde denken, dass du die dazu zählst. Ich hätte die nicht gezählt, aber du zählst sie doch.
Ich habe ja nun auch explizit Mensch gesagt.
Ja, für dich sind mit den Katzen geredet. Auch menschenähnliche Wesen.
Nein, viel besser als Menschen.
Besser als Menschen.
Katzen sind besser als Menschen. Das könnte ein Disney-Song sein.
Es gibt den Disney-Song Rentiere sind besser als Menschen.
Ja, wahrscheinlich denke ich das deswegen. Aus Frozen, ne?
Ja, aus Frozen, genau.
Gut, okay. Ansonsten, letzter Organisationspunkt. Ich habe gar nicht so viel heute für den Podcast beizutragen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe so ein paar ganz leichte Themen, so ganz, so zwei Minuten, wenn es hochkommt. Und ansonsten müsstest du uns heute mal ein bisschen hier durchreiten.
Ja, mache ich vielleicht. Ich habe auf jeden Fall auch nicht so wahnsinnig rasend viel Zeit, weil ich so einen bickebackevollen Samstag habe.
Ja, unterschreiten wir die Stunde heute?
Ja, das weiß ich nicht. Mal gucken, was passiert. Das wäre ja aufregend.
Das wäre aufregend. Wir können ja alles machen, was wir wollen. Ich habe übrigens einen Blick in unsere Zukunft geworfen, vorausgesetzt, der Podcast überlebt so lange wie wir. Das würde bedeuten, bis wir sterben, machen wir den Podcast. Unwahrscheinlich. Aber wir kriegen das noch ein paar Jahre hin, dann werden wir irgendwann einfach genau den gleichen Podcast haben wie die fabelhaften Boomer Boys, Kalk und Welk, Oliver Kalkofe und Oliver Welk.
Ja.
Die machen genau das, was wir machen.
Ja.
Aber halt nochmal aus der Perspektive von 15, 20 Jahre älteren Menschen.
Ja, sonst genau das gleiche Ding.
Ja, im Grunde schon. Die reden ein bisschen mehr über Serien und Filme, als wir es
ja,
tun.
Ja, klar.
Aber ansonsten ist es einfach das, was wir machen. Nur halt für vielleicht eine noch etwas ältere Generation, als wir es machen.
Und wir sind schon echt weit oben.
In unserer Zielgruppe, meinst du?
Ja, wir sind doch eigentlich, glaube ich, dass unsere Zuhörerinnenschaft etwas jünger ist als wir im Schnitt.
Ja, aber das ist vielleicht bei Kalk und Welk auch so.
Ja, könnte sein. Da wird die Weisheit der älteren Herren angezapft. Mhm. Von der nachrückenden Person, die schon ein bisschen vorausschauen wollen und gucken, wo sie vielleicht in 2 bis 5 Jahren stehen.
Ja, wenn vielleicht die Leute, die diesen Podcast hier von uns gerne hören, wissen möchten, wie es in 10 Jahren klingt, wenn wir dann immer noch einen machen, dann...
Das heißt, man kann in die Zukunft des Belebu-Podcasts gucken, indem man Kalk und Welk hört.
Ja, man kann in die Zukunft reinhorchen.
Ja, weil das nicht ganz stimmt, weil die auch über tagesaktuelle Dinge reden. Tagesaktuelle Dinge, ich würde... Ja.
Was? Ja, ich dachte...
Ich würde, glaube ich, nicht so gern über den Iran-Krieg sprechen...
Warum nicht?
Weil ich da, kann ich vielleicht auch noch mal privat erzählen. Aber vielleicht können wir doch grob darüber sprechen. Ist auf jeden Fall, oh Mann, was da wieder los ist. Ich bin neulich in der Stadt in eine Demo reingeraten, am Tag selber des Angriffs. Wurde mir auch ein bisschen mulmig, als ich die ganzen US-Flaggen sah in der Innenstadt.
Mhm.
Ich hatte eher gedacht, über die anstehende Landtagswahl zu sprechen, weil das ist mich so herzlich berührt. Dass wir plötzlich wieder Nachrichten haben, die mich an die alte Zeit erinnern, bevor es die AfD gab.
Meinst du Manuel Hagel?
Ja, also zum einen diese ganze Story von Manuel Hagel, aber auch dieses Aufholen, dass jetzt sowohl in Rheinland-Pfalz die SPD als auch in Baden-Württemberg die Grünen einen ehemaligen Vorsprung der CDU von 14 Prozentpunkten nach und nach völlig aufbrauchen und das Rennen komplett offen ist vor dem morgigen Wahlsonntag in Baden-Württemberg, erinnert mich irgendwie so an Landtagswahlen früher. Das ist, das ist, weiß nicht, jetzt ist das alles immer so überschattet von diesen ganzen anderen schrecklichen Themen. Weißt du?
Okay, also es ist schön, dass es mal wieder solche Sachen auch Platz finden, die nicht inhärent schrecklich sind in dem, was sie transportieren.
Ja, und eher so ein Gefühl von früher zu so einer Wahl. Die war auch aufregend und spannend, aber die war nicht so schrecklich und existenziell und oh nein, und was passiert da jetzt wieder? Sondern, ja, vielleicht wird es ein CDU-Typ, vielleicht auch nicht.
Das ist die ganze Nachricht.
Und ich würde mich total für Cem Özdemir freuen. Das wäre ja wirklich fantastisch, wenn der Ministerpräsident wäre.
So persönlich würdest du dich für ihn freuen oder einfach, weil du auch echt davon überzeugt bist, dass er einen guten Job machen würde?
Ich würde mich persönlich für ihn freuen, weil ich ihn echt sympathisch finde.
Mhm.
Und Ich glaube, er würde einen besseren Job machen als der bisherige Amtsinhaber und auch als sein Konkurrent. Manuel Hagel, ja. Was für ein Name auch. Oh, nee.
Da ist er nach dem Programm. Also das ist, ja. Das ist ein bisschen wie so ein Typ, den ich eher so kenne, auch eher aus Amerika, so ein deeply weird man, wie John Oliver sagen würde, der einfach von so einem Hinterbänkler lustige Clips aneinander schneidet und man sich mal denkt, Gott, wie können solche Leute in solche Positionen kommen? Ja. Das ist jetzt unsere deutsche Variante davon.
Ja, und es ist ja super unfair, man soll das nicht machen. Ich entschuldige mich bei allen Betroffenen. Aber ich finde auch tatsächlich den Namen Manuel, der Name Manuel qualifiziert dich dafür, niemals Ministerpräsident zu werden, finde ich.
Gab es noch nie einen Manuel als Ministerpräsident in Deutschland?
Ich weiß, Manuel Neuer heißt auch Manuel Neuer, aber der macht das Wett mit seiner ganzen Hyperprofessionalität und seiner
Neuhaftigkeit. Ja, ich wollte gerade sagen, der wird ja auch immer mit seinem Nachnamen zusammengenannt, aber das ist bei Manuel Hagel ja auch so.
Ja, aber wenn du dir so einen Manuel in der Schule vorstellst, der irgendwo nebenan in der Raucherecke oder sowas steht, und das ist Manuel, das ist einfach so ein Typ, der auch da ist. Ja.
Das passt zu meiner These, die ich vor vielen Jahren mal aufgestellt habe, dass der Vorname wirklich den Charakter beeinflusst, und ich habe das an dem folgenden Beispiel deutlich gemacht. Wenn ich nicht Tim, sondern Mirko heißen würde, dann würde ich bestimmt richtiger Fan von Sportwagen sein und so daran rumschrauben und tiefer legen und geile Felgen daran basteln. Aber da ich nicht Mirko, sondern Tim heiße, interessieren mich Autos überhaupt nicht.
Ja. Es gibt bestimmt ein paar Tims, die richtig sich für Autos interessieren.
So richtige Schrauber-Tims.
Das ist nicht so ganz leicht vorzustellen, aber doch, kann ich mir vorstellen. Aber Mirko ist schon eher in so einer, dass der Chef da von so einer Werkstatt reinbölkt in seinen Laden. Mirko! Kann man sich eher vorstellen, als dass er nach Tim ruft.
Hat immer dreckige Fingernägel. Das ist Mirko. Danke, Mama, dass ich nicht Mirko geworden bin. Ich bin ganz zufrieden mit Tim. Auch wenn ich den Namen nie geliebt habe. Ich finde immer einsilbige Namen finde ich irgendwie pointless.
Ja, kann ich verstehen. Ich bin aber auch mit meinem viersilbigen Vornamen Benjamin auch nicht, damit identifiziere ich mich auch nicht so super doll. Ich finde den auch eher langweilig und ja.
Ja, besonders aufregend ist er nicht.
Gar nicht.
Das kann man nicht behaupten.
Er ist bestenfalls, schmerzt er nicht. Also es ist...
Ja.
Ja. Verschwindet so.
Na gut, also Manuel sind nicht dazu geschaffen, Ministerpräsident zu werden. Dann ist ja eigentlich die Wahl schon entschieden, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch denken, ja.
Also da ist es gar nicht mehr jetzt aufregend, sondern...
Das stimmt.
Da muss ja selbst die CDU sagen, wenn sie dann doch vielleicht die Mehrheit kriegt, so, ey, sorry, Manuel, so nicht. Du bist eine zu große Witzfigur.
Wir haben vergessen, dass du Manuel heißt.
Hast du den Clip gesehen, wo er in der Schule bei den Kindern in der Klasse steht und versucht, den Treibhauseffekt zu erklären?
Nein, darüber habe ich nur gelesen. Ich habe auch nicht den Clip aus dem Podcast gesehen selber. Ich habe auch nur darüber nur gelesen.
Es ist sehr, sehr, sehr witzig, weil er es einfach falsch erklärt und dann ist da einfach die Lehrerin, die ganze Zeit noch irgendwie so Nachfragen stellt und er sie irgendwann so richtig anblökt und sowas sagt wie, seien Sie bitte ruhig, ich rede gerade mit dem Kind. Ja.
Ja gut, hoffen wir mal, dass es morgen gut ausgeht.
Interessante Personalentscheidung. Da frage ich mich auch immer, haben die keine anderen? Also ist das das Beste, was sie kriegen können? Ich meine, das ist doch eine erfahrene, jahrzehntealte Volkspartei.
Da muss ja viel zusammenkommen. Ne? Der muss dann unumstritten sein. Der muss irgendwie innerhalb der Partei eine Mehrheit haben. Der muss wollen. Das ist ja auch wirklich ein Job, wo echt nicht jeder zu bereit ist, den zu nehmen.
Ja.
Sollte man anders denken, aber ist tatsächlich so. Krass viel Verantwortung, krass viel im Rampenlicht. Da musst du eine gewisse Persönlichkeit mitbringen. Und vielleicht, ja, keiner weiß ich auch nicht. Und sie waren so sicher, dass sie das Ding gewinnen. Aber vielleicht gewinnen sie es ja auch noch. Vielleicht wird Manuel der erste Manuel aller Zeiten und der letzte Manuel aller Zeiten, der so ein Amt bekleidet.
Manuel der Letzte, das wird dann sein Adelstitel. Direkt. Wir wissen schon, wohin die Reise geht. Hab jetzt mal 5 Jahre deinen Spaß und dann kannst du dahin gehen, wo Philipp Rösler verschwunden ist. Okay, pass auf. Ich habe ein Wort der Woche mitgebracht.
Na.
Ich habe mir gedacht, so nennen wir jetzt vielleicht die Kategorie, wenn es Worte gibt, die einen zum Nachdenken anregen können. Und nur wenn man wirklich genauer drüber nachdenkt, darüber stolpert, dass es irgendwie ein gutes Wort ist, aber vielleicht auch eins, was Fragen aufwirft. Das Wort der Woche dieses Mal ist Übermut. Finde ich prinzipiell erstmal ein gutes Wort. Ich habe Übermut empfunden. Also ich hatte nicht nur Mut in mir, was gut ist, sondern es war zu viel davon. Zu viel des Guten letztlich.
Der Mut ist übergeflossen über mich, über mein Gefäß hinaus.
Genau. Ich habe mich überschätzt oder die, was weiß ich, Situation unterschätzt.
Das mit dem Überfließen finde ich auch deswegen gut, weil man ist halt ein Gefäß, in das nur eine bestimmte Menge Mut passt, nämlich genau die Menge Mut, die man auf die Straße bringen kann.
Ja.
Und da war zu viel Mut und deswegen ist es links und rechts rausgepitchert und jetzt hat man den Salat.
Jetzt hat man den Salat. Jetzt hat man nicht das Ziel erreicht, was man eigentlich wollte.
Ja.
Aber dann bin ich, als ich noch weiter darüber nachgedacht habe, ein bisschen darüber gestolpert, ob das wirklich Mut ist wie Mut bei Übermut oder ob das doch vielleicht wortstammmäßig was anderes bedeutet, denn Mut führt zu mutig sein, aber Übermut führt zu übermütig. Also warum ist das Adjektiv jeweils unterschiedlich
vom Mut? Ist es so nicht mutig und über... Ach so, nicht übermutig, sondern übermütig.
Ja.
Das ist, glaube ich, eine sprachliche Finesse, der man nicht zu sehr nachspüren muss.
Naja, wenn jetzt jemand Deutsch lernt und versucht oder die Regel dahinter gern erklärt haben möchte, würde ich das gerne erklären können. Kann ich aber nicht.
Übermutig. Eigentlich müsste es übermutig heißen.
Ja. Würde ich auch besser finden. Ja, ich sag doch, ich habe nur kleine Sachen dabei. Das Manuel, war das Wort der Woche.
Manuel Hagel ist übermutig.
Ja, das ist richtig.
Zu viel vom Schinken abgebissen.
Wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Worte sind, hatte ich noch eine Erkenntnis bezüglich Jugendsprache. Eins unserer wiederkehrenden Lieblingsthemen.
Jetzt verschießt du schon deine zweite und letzte Patrone für den ganzen Podcast.
Nee, es ist nicht die letzte. Ich hab noch eine Bazooka-mäßige Missile in meinem Raketenrucksack drin. Aber das spare ich mir auch für später.
Okay.
Aber ich kann dir jetzt schon mal sagen, Stichwort, ich habe noch was bei Scrivener entdeckt. Eine Kleinigkeit.
Ach, Scrivener ist die App, mit der du deine ganzen Romane schreibst.
Also ich habe auf jeden Fall mehr geschrieben, als ich mich erinnerte und habe nochmal was gefunden. Dazu später mehr. Es ist nur ein ganz kleines Bonbon, aber ich musste lachen. Kindersprache, Jugendsprache, Rede, haben wir drüber gesprochen, ne?
Ja.
Rede, wir haben erstmal, glaube ich, als wir das in der nominierten Liste gesehen haben, noch nicht gewusst, was es heißt, dann haben wir es später rausgefunden, dann habe ich von einer Situation erzählt, wo es gegen mich angewendet wurde oder im Gespräch mit mir benutzt wurde, wie Jugendliche das dann halt so tun. Und jetzt ist mir vor wenigen Tagen erst aufgefallen, das ist doch einfach nur die Übersetzung von Word.
Ja. Ah. Hätte man Wort
getan. Word kennen du und ich schon seit bestimmt 20 Jahren.
Ja, benutzen das ganz viel. Das stimmt, das haben wir gar nicht benutzt. Word. Ja. Ja, total. Gut, endlich ist die Jugend auch dahinter gekommen, was wir immer schon wussten. Dass das ein Wort braucht. Was, wo die Jugend, ich habe so viel geschimpft über die unkreative Jugend und ihre Jugendsprache, aber ich muss nochmal ein Positivbeispiel hervorheben, das nicht gewonnen hat. Aber das Wort Low-Key ist
Low-Key
so fantastisch in seiner Bedeutung, weil es etwas beschreibt, was bisher kein Wort hat. Und ich habe es bis jetzt immer nur so verstanden, wie wir haben da Low-Key bei Nele zu Hause rumgehangen, war gar kein großer Abend. So einfach ein bisschen, ne? Nicht so viel los, ein bisschen niedrig stapeln, einfach ein bisschen so. Aber es wird vor allen Dingen wohl ganz viel benutzt, um, wenn man eine Sache sagt, nicht die Sache abzuschmälern, sondern die eigene Meinung dazu. Wenn du sagst, ich finde das low-key scheiße von dir, heißt es nicht, das, was du getan hast, ist blöd, aber nicht so blöd, sondern das, was du getan hast, ist schon blöd. Und ich finde das auch blöd, aber ist jetzt nicht so schlimm.
Aha, okay.
Weißt du, und mir sind sofort tausend, ich benutze das jetzt mit meiner Frau als Gag ständig, wenn wir über irgendwas sprechen, weil wir das so verstanden haben jetzt mit Beispielen. Dass man sagt, ich habe eine Meinung, aber ich möchte der Meinung nicht so viel Gewicht geben. Und das ist doch eine wunderbare Funktion, dass man sich selber nicht so wichtig nimmt, dass man sagt, ja, wenn du mich fragst, okay, ich finde es schon gut, schlecht, blöd, aufregend und so weiter, aber halt nicht so doll, wir müssen das nicht so heftig faktoren.
Also das, was wir früher im Chat mit IMHO abgekürzt
ja,
haben.
Ja, im Grunde ja.
In my humble opinion.
Ja, aber es, ja. Ja, doch, vielleicht. Haben wir auch schon gehabt. Aber ich finde Low-Key viel besser. Vor allem, wenn man das so ja, davor, das
lässt
davor
sich,
tut.
Lässt sich besser in Sprachschatz einbauen als IMHO.
Ja. Man kann zum Beispiel auch sagen, es ersetzt nicht ein bisschen, man kann zum Beispiel sagen, ich finde das Low-Key ein bisschen scheiße. Dann hat man sowohl die Sache gedoppelt? Relativiert, als auch die eigene Meinung dazu relativiert.
Okay.
Toll. Gefällt mir sehr gut.
Ich weiß nicht, ob ich da viele Anwendungsmöglichkeiten in meinem Alltag zu finde.
Ich werde dir die noch beibringen.
Ja, bring mir die mal bei.
Ja.
Ach, wie schön. Ich lerne so gern von dir. Das ist nämlich mein größtes, Achtung, Glück, von dir zu lernen. Was ist denn dein größtes Glück?
Ich habe früher ich weiß nicht, ob die noch Bestand hat, aber ich habe früher für mich ein Konstrukt in meinem Kopf gemacht, in dem ich Glück von Zufriedenheit unterschieden habe.
Ja.
Und Zufriedenheit als etwas, was man vielleicht sogar erreichen kann, indem man die Rahmenbedingungen seines Lebens so macht, dass es angenehm ist für einen. Ich bin zufrieden mit meiner Lebenssituation, mit meinem Gehalt, mit meinen, weiß ich nicht, mit meinen Freundschaften, also mit meiner Ernährung, mit meiner Figur, kann man zufrieden mit sein.
Es ist sozusagen, aber nicht glücklich.
Es drückt nicht nirgendwo, der Schuh drückt nicht, es ist alles okay.
Und nein, Moment, stopp, ja. Ich möchte da schon direkt rein, weil ich finde, da in die Definition passt auch, ich freue mich darüber, dass es so ist.
Also ja, das stimmt.
Nicht es nur ist nicht, der, nur, nicht die nur die Absenz ja. von Druck oder so, sondern ja.
genau.
man kann sich auch aktiv drüber freuen.
Richtig, aber es ist trotzdem etwas milder, es ist ein bisschen mehr low-key.
Zufriedenheit ist low-key Glück.
Ja, es ist, ich finde, es ist noch ein Fundament, also zumindest, ich sage, ich weiß nicht, ich muss nochmal durchdenken, ob es immer noch so ist. Glück ist für mich eine eher punktuell, ein punktuelles Empfinden aufgrund, also dass sich nicht konservieren lässt, sondern das erreicht man durch einen Erfolg, ein Erlebnis, einen Umstand, ein Gefühl. Und das vergeht aber wieder. Und das Ziel ist es nicht, sich an Glück festzuklammern, sondern sein Leben so zu gestalten, dass es man in der Lage ist, immer wieder glückliche Momente zu erleben. Und Glück ist für mich eine Empfindung auf Basis von einem, was ich eben meinte, ne? Erfolg, einem tollen Gespräch, einer besonderen Naturerfahrung, was auch immer. Was einen in dem Moment so erreicht und was ganz doll spürbar ist, aber was auf jeden Fall flüchtig ist. Und das ist auch das Schöne irgendwie am Glück, dass es flüchtig ist.
Also die Entsprechung von so einer Winterolympiade, man trainiert ganz viel, um dann auf dem Treppchen zu stehen, dann hat man den Glücksmoment und danach geht es aber weiter und man versucht dafür zu sorgen, dass der nächste Glücksmoment entsteht.
Genau. Man richtet sich sein Leben so ein, dass möglichst viele Glücksmomente passieren können, aber die liegen auch nicht immer nur in der eigenen Hand. Also teilweise natürlich richtig. Schon. Aber da gibt es auch häufig andere Faktoren, die damit reinspielen müssen. Man braucht Glück, um Glück zu haben. Eine Prise.
Das ist ja eine andere Form von Glück. Wenn man sagt, man braucht Glück, das ist ja
Chance
nicht
ist
das Glück. Genau, richtig. Da haben uns die Engländer wieder was voraus.
Ja.
Weil sie dafür eine unterschiedliche Bezeichnung haben.
Was ist eigentlich die Unterscheidung zwischen Chance und Luck? Chance ist ja auch Zufall.
Mm. Mm.
Keine Ahnung.
Und wie passen die Odds da rein?
Das sind nur die Wahrscheinlichkeiten.
Ach ja, ergänzt eure Odds. Phil Collins und so. War das Phil Collins?
I don't know.
Liegt der nicht auch im Sterben?
Ja, da habe ich auch gerade gelesen, dass es dem nicht so gut geht.
Dem geht's nicht so gut, ne?
Nee.
Wir wünschen dir, Phil Collins, wenn du uns hörst, viel Glück. Best of luck. Have a good chance. Against all odds.
Odds are you won't. Chances are, sagt man aber auch. Chances are, you're fucked. So wie Bruce Willis.
Ja, aber der wird ja liebevoll umsorgt und einfach in unregelmäßigen Abständen für Instagram gefilmt.
Ja. Ich wollte gerade sagen, so wie Michael Schumacher, aber dann hast du das mit Instagram gesagt. Und das kann man nun wirklich nicht von Michael Schumacher sagen, dass der regelmäßig für Instagram gefilmt wird.
Nee, aber es mehren sich KI-Bilder und Videos, die suggerieren das doch.
Oh nee. Mhm. Die ganze KI-Bilder-Scheiße. Jetzt gibt es so Artikel über die ganzen Fake-Videos vom zerstörten Tel Aviv und so. Ach, das nervt doch alles. Hör doch mal auf damit. Das bringt auch niemandem was. Das ist nur Arbeit. Das auseinander zu drömeln.
Hinten aufzuklären. Ja, ich glaube, darum geht's doch aber.
Ja, darum geht's. Die Leute sind destructive und doof und dann, naja.
Ja, das sind vielleicht die Leute, die ihr Leben nicht so ausrichten, dass sie sich immer versuchen, von Glücksmoment zu Glücksmoment zu hangeln.
Genau. Die versuchen, das Leben so auszurichten, dass andere Leute möglichst wenig Glücksmomente haben.
Ja. Was ist das? Was bringt die Leute dazu? Was sagt der Psychologe Benny dazu?
Weiß nicht, die finden da Bedeutung für sich. Die machen einen Unterschied, die haben eine Wirkung auf die Welt. Mhm. Und wenn sie schon keine gute hinkriegen, dann wenigstens eine schlechte. Hauptsache Wirkung.
Wir haben es vor hunderten Folgen schon mal eigentlich wahrscheinlich damit auf den Punkt gebracht, mit der Erkenntnis, alle wollen nur gesehen werden.
Ja.
Und lieber man wird in negativem Licht gesehen als gar nicht.
Genau. Ja.
Okay, und was machen wir jetzt dagegen? Wir verbreiten Freude und Glücksmomente für die Leute in ihrem grauen Alltag und bieten Eskapismus?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Beitrag. Ich weiß nicht, ob Glück ist vielleicht ein bisschen doll für das, was wir machen. Zufriedenheit passt aber auch nicht. Zufrieden bin ich, wenn ich satt bin. Ich will nicht, dass unser Podcast satt macht. Ich will schon, dass unser Podcast ein bisschen anhebt ein.
Aha,
Aber okay. Vielleicht ist Glück zu hoch gegriffen. Vielleicht brauchen wir irgendwas dazwischen.
Zwischen Zufriedenheit und Glück. Ja. Also also wir wollen, dass die Leute mehr als zufrieden sind, aber glücklich, das ist zu viel.
Das
ist
so, ja, das genau. Das maßen wir uns nicht an, Glücksbärchis zu sein. Aber was hat mich, da kann ich auch nicht sagen, irgendwie hat es mich glücklich gemacht. Ich habe schon mal über so positive Erfahrungen mit Kundenzentren und Beratungsgeschichten gemacht.
Ja. Wo du witzige Mails hingeschrieben hast und witzige Mails zurückbekommen hast, wo wir sogar, glaube ich, auch mal eine Kategorie draus machen wollten, Benny nervt KundenmitarbeiterInnen, was wir aber natürlich nie umgesetzt haben, wie viele Dinge, die wir ankündigen.
Genau, und ich habe eine weitere sehr positive Erfahrung mit einer Miele-Kundenberaterin gemacht. Und ich bin nämlich immer so genervt, wenn man ein Problem hat und entweder gar keine Person bekommt und sich durch 1000 automatisierte Scheiß-FAQs und Telefonsachen durchboxen muss. Oder wenn man zu einer Person kommt, die komplett unqualifiziert ist. Und wir haben gerade gleichzeitig mit dem, also als wir hier die letzte Frostnacht hatten, wo es nochmal so richtig bitterkalt war, an dem Tag ist unsere Heizung ausgefallen.
Mm.
Und kurz darauf unsere Geschirrspülmaschine. Mm. Und ich kann gar nicht sagen, was schlimmer ist, weil ohne Geschirrspülmaschine mit 4 Personen ist wirklich bitter. Man glaubt gar nicht, wie viel Zeit es frisst. Also auch da muss man nochmal wieder sagen, thank God for Geschirrspülmaschine. Also was das einem abnimmt, das ist so toll. Ich habe übrigens einen interessanten Artikel gelesen, fällt mir gerade ein, zum Thema Thermomix und dass die ganze Kritik am Thermomix, dass wer den Thermomix nicht benutzt, ist doch irgendwie kein echter Koch und das ist doch alles scheiße, super antifeministisch ist, weil die Männer keine Gelegenheit auslassen, sich irgendwelche für viel Geld super krasse Technik zu kaufen, um sich allen möglichen Scheiß zu erleichtern im Handwerken oder beim Grillen oder sonst was. Und sobald es mal um den ureigensten Hoheitsbereich der klassischen Hausfrau geht, ist jede Vereinfachung verpönt und darf nicht passieren und ist zu teuer und so. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, sondern ich wollte sagen, geil, dass es die Geschirrspülmaschine gibt. So toll.
Das ist mir nie begegnet in Bezug auf Thermomix.
Der Thermomix-Hate ist dir nicht begegnet?
Nee, ist mir nicht
begegnet. Boah, es gibt so einen riesen Thermomix-Hate. Und die Leute machen sich drüber lustig und so. Und das ist dieses, entweder du bist halt Sektenmitglied und liebst es und willst alle missionieren, oder du hasst es und verachtest es. So, das ist so irgendwie das Ding. Aber vielleicht ist
es auch... Mir ist es einfach egal.
Ja. Kennst du jemanden, der einen Thermomix hat?
Ja, mehrere Leute.
Na, okay. Also, Kritik am Thermomix ist sexistisch, merken wir uns. Und die Küchenspülmaschine ist geil. Und jetzt haben wir gefroren, konnten nicht warm duschen und hatten keine Spülmaschine. Mega scheiße. Und dann haben wir Sachen ausprobiert und ich habe gegoogelt und ich habe gewerkelt und habe auch ein bisschen was hinbekommen und habe noch ein Sieb gefunden, das ich noch nie gefunden hatte, das krass eklig verschlammt war. Und es ging aber immer noch nicht. Und dann haben wir, es ging so weiter in Kaskaden und irgendwann am Ende hatten wir dann das fünfte Mal sie gemacht und es kam wieder derselbe Fehler. Ich hatte das Abflussrohr an zwei Seiten abmontiert, ich hatte da durchgepustet und den ekligen Schlabbermatsch in die Fresse bekommen. Ich war so frustriert und genervt. Und hatte immer wieder Hoffnung und wurde immer wieder enttäuscht. Und dann habe ich bei Miele angerufen. Und da war eine Frau dran. Und ich habe erst angefangen, die Geschichte zu erzählen, habe ich mich selber unterbrochen und habe gesagt, bringt das überhaupt was oder leiten Sie mich gleich weiter? Weil ich das so oft habe, dass ich den Sachverhalt schildere und dann die Person sagt, ich verbinde Sie. Und dann muss ich denselben Sachverhalt nochmal sagen.
Ja.
Sie sagte, nee, erzählen Sie mal ruhig weiter. Und dann habe ich ihr das erzählt und habe gesagt, das und das und das und das habe ich übrigens schon gemacht. Und ich rufe jetzt nur an, weil ich wissen will, ob ich noch irgendwas tun kann, bevor ich einen Kundendienst rufe. Und dann hat sie erstmal mir erklärt, dass das und das und das, was ich gemacht habe, genau richtig ist. Und dass es jetzt noch eine Sache machen, die ich machen kann. Sie hat nichts nachgeschlagen, sie hat nicht nachgeguckt, sie hat nicht gezögert, sie war mega freundlich. Sie hat super plastisch sie war sozusagen mit mir gedanklich an der Maschine. Sie hatte das alles bildlich vor Augen. Sie wusste genau, welche Klappe ich wo was weggemacht hatte, was zu drehen war und hat gesagt, wenn Sie da jetzt nochmal 5 Tropfen Klarspüler reinmachen und mit warmem Wasser da nochmal rübergießen, nachdem Sie das alles gemacht haben und das einwirken lassen und es nach 10 Minuten wiederholen und es dann nicht geht, rufen Sie einen Techniker. Bin nach Hause gekommen, hab's gemacht, bam, es ging. Und es war einfach, und das war nicht so ein, drücken Sie diese Tastenkombination oder kaufen Sie dieses teure Ersatzteil, sondern so ein handwerklich-haushaltlicher Trick einfach, den die Frau mir gesagt hat. Also, sonst hat man immer das Gefühl, die Leute, die für solche Sachen arbeiten, haben nichts mit der echten Welt zu tun.
Mhm.
Und die war so praktisch.
Die haben
so
nur
praktisch.
Ihr Handbuch, in dass sie so reinblättern, wenn Fragen kommen.
Und die hatte Ahnung, die war kompetent, das war ein echter Mensch. Das war so, als hätte ich einfach eine Person gefragt, die wirklich einfach Ahnung hat. Und das, sowas erlebt man sonst selten. Und deswegen singe ich weiter das hohe Loblied auf Miele, auch wenn jetzt angeblich die ganze super alles in Deutschland und total toll produzierten Kram und dafür zahlt man mehr jetzt auch nicht mehr so ganz so stimmt. Aber das sind echt fucking hochwertige Geräte und das ist ein so willig das bei allem. Ich würde für alle Sachen 10% mehr bezahlen, wenn ich dafür so einen Kundenservice hätte.
Weil du es dir leisten kannst. Oder?
Also, ja, weiß ich nicht. Man sagt ja auch doppelt, ja, billig gekauft, ist kauft doppelt oder diese ganzen dummen Sprüche. Stimmt ja auch ein bisschen. Und es nervt halt, wenn man dann einen teuren Techniker kommen lassen muss oder ein neues Gerät braucht. Das ist auch einfach nicht nachhaltig. Und das ist einfach... Und den Tipp habe ich auch so nicht. Ich habe auch ja, Internet konsultiert und so. Es war einfach... I love it.
Hatte dein Freund ChatGPT diese Idee nicht?
Nein, ich habe tatsächlich auch ChatGPT konsultiert. ChatGPT war auch hilfreich wieder an der Stelle, aber nicht so hilfreich wie diese derbe Miele-Frau.
Derbe Miele-Frau. Und vor allem ist es, glaube ich, deswegen auch für dich nochmal so ein sehr positives Erlebnis, weil erstens hattest du ja diese sehr kompetente Frau, die dir sehr gut und realitätslebensnah helfen konnte und gleichzeitig hat sie dich auch ganz viel bestätigt und dir ein Gefühl der Selbstwirksamkeit mit verschafft, weil du ja schon sehr viele Schritte vorher ganz alleine mit deinen eigenen Händen gemacht hast, die dazu beigetragen haben, dass das Problem gelöst wurde.
So, genau so ist es. Das will man ja auch gerne. Man will ja nicht, dass man umsonst geackert hat und dann sich wie ein Idiot fühlt hinterher. Richtig.
Und nicht alles externalisieren.
Ja, genau. Ich habe ganz viele so positiv Erlebnisse irgendwie in letzter Zeit. Das ist irgendwie alles schön.
Ist gut. Meinst du, das sind jetzt gerade so viele, weil du irgendwie auch ein bisschen aufmerksamer auf solche Dinge schaust? Oder ist es einfach dein aktueller Lebensabschnitt, der dafür sorgt, dass die zufällig kommen und...
Also ich hatte, habe ich letztes Jahr gesagt, am Rückblick, ich hatte ein saugeiles letztes Jahr. Und ich bin jetzt im Winter, bin ich ein bisschen ins Stottern gekommen. Da sind wieder einige Sachen in Unordnung geraten. Und jetzt geht es aber wieder los. Und jetzt kurbelt sich das wieder an und es ist toll. Und ich glaube, ich gehe gerade recht positiv durchs Gesamtleben durch. Und mach auch, setz Dinge um, die ich gerne umsetzen wollte, immer schon mal. Gehe so Sachen an. Das hatte ich letztes Jahr auch schon. Ich habe jetzt weitergeschrieben mit meinem Buch, von dem ich, glaube ich, auch in dem Podcast schon mal erzählt hatte. Das macht mir so viel Spaß. Es ist so ein geiler Prozess. Und ich liebe es, dass ich es geschafft habe, eine Sache zu machen, die ich mir seit Jahren vorgenommen habe und dass sie auch noch geil ist. Heute war ich wieder mit meinem Sohn Tennis spielen. Das hat ja auch im Winter ja auch zum Erliegen gekommen. wegen der Saison, aber jetzt sind wir mal in die Halle gegangen, hat auch wieder gleich direkt richtig viel Spaß gemacht. Ich war gerade eine Woche im Urlaub, habe auch eine Sache mögen gelernt, die ich früher sehr skeptisch gesehen habe, nämlich die Center Parks. Ich habe mir gedacht, das sind so Bum-Bum-Anlagen, so Familienanimationsscheiße, wo man die ganze Zeit nur abgezockt wird. Aber was ich nicht wusste, ist, dass das schon so eine gewisse IKEA-Haftigkeit hat, mit ist alles genormt und ist alles perfekt organisiert, was ja aber auch nicht so schlecht ist, aber einem schon so ein bisschen das Gefühl von Künstlichkeit gibt. Aber das Ding ist einfach super schön gelegen. Wir hatten einfach so eine Hütte im Wald an einem See, wo wir richtig schön allein durch die Natur rennen konnten und eine richtig gute, entspannte Zeit hatten. Und gleichzeitig konnten wir aber mit den Kindern auch jeden Tag in so einen heftigen Tropendom, in so ein super deluxes Hallenbad gehen mit dicken Palmen und geilen Rutschen, was wir sonst nie gemacht haben als Familienurlaub. Und jetzt haben wir uns einfach mal dafür 4 Nächte gegönnt. Es war auch gar nicht so teuer. Wir hatten einen Kamin und haben gekocht und haben einfach eine schöne Familienzeit gehabt. Und wenn man mich vorher gefragt hätte, hätte ich gedacht, Center Parks? Boah, I don't know.
Da siehst du mal, wie deine Schubladen manchmal nicht mit der Realität übereinstimmen.
Ja, richtig. Genau. Also es gibt solche Anlagen. Ich war auch schon in solchen Anlagen. Ich kenne das. Es gibt diese schrecklichen Dinge. Und das ist aber einfach das schon, aber in gut. Sodass das, was an den anderen Dingern sonst scheiße ist, bei denen nicht so zum Tragen kommt. Also gut, wir sind dann auch irgendwann sind wir abends aus dem Pool gekommen, Bereich, und dann war da so eine Show irgendwie, wo Leute sich so eine Show angeguckt haben. Und dann hat meine Frau schon gehört, wo ich meine schon so, oha. Und dann guckt sie mir rüber und meinte, das klingt nach kultureller Aneignung. Und dann war es genau so. Und es war, oh mein Gott. Wo man denkt, stell doch einfach irgendwie ein geilen Singer-Songwriter hin oder irgendwie ein Poetry-Slam-Team oder irgendwas, irgendwelche KünstlerInnen, die Leute auch gut unterhalten, aber nicht so eine Show machen. Aber das muss man ja auch alles nicht mitnehmen. Und so insofern hatten wir eine schöne
und auch sowas gibt es in gut und nicht so gut. Also
richtig.
Ne?
Richtig.
Okay, also dein Leben scheint mir echt ein ziemlich Rausch zu sein aktuell.
Ja, ich mache ganz viel. Ich arbeite sack viel, ich krempel mein Leben um, ich saniere ein ganzes Haus alleine.
Da kommen jetzt auch falsche Bilder in den Kopf, glaube ich. Ja,
kommen falsche Bilder in den Kopf, aber das ist wirklich eine Zeit lang ein kleiner Nebenjob gewesen für mich, diese ganzen Anträge und Abwägungen und so. Das ist schon auch alles heftig. Es ist super viel los, aber es ist auch richtig schön irgendwie. Fühlt sich tatsächlich, ich bestätige sich richtig doll, was ich vor ein paar Monaten gesagt habe, dass das neue Jahrzehnt beginnt und dass es ein neuer Lebensabschnitt ist und dass sich das Leben auch nochmal teilweise sehr grundlegend verändert.
Aber das ist nicht, also das ist schon aber auch selbst gewählt, oder? Also, oder hast du das Gefühl, das sind äußere Einflüsse, die dich dazu treiben, nochmal irgendwie alles zu hinterfragen und disruptiv auf den Kopf zu stellen?
Also es ist auf jeden Fall nicht willkürlich, dass ich gesagt habe, ich will jetzt mal alles anders machen, sondern es liegt schon daran, dass auch, also es liegt schon auch zum Beispiel im Alter der Kinder, dass sich Dinge verändern, dass sich Räume eröffnen, dass die Familiendynamik sich verändert. Es liegt daran, dass bestimmte Dinge, die ich die letzten 10 Jahre gemacht habe, irgendwann auch anfangen, vielleicht mühlig zu werden oder ich da so ein bisschen mir nicht mehr das geben, was sie mir vorher gegeben haben, dass ich gerne wieder neue Sachen erleben will und das auch kann. Also es ist eine Mischung aus äußeren und inneren Faktoren, glaube ich. Aber es ist geil, dass nicht als Sorge vor Verlust oder als Angst vor Veränderung zu begreifen, sondern als Chance, neue Dinge zu erleben, die bereichernd sind und einem nochmal auch vielleicht eine andere Identität geben oder ein anderes Selbstgefühl geben.
Ja, die Offenheit, die du da an den Tag legst, nimmt die mögliche Bedrohlichkeit von so viel Veränderung.
Ja, aber es ist auch, also es klingt jetzt alles super happy, es ist auch ein ganz schön anstrengender Prozess, der super viel Ehrlichkeit und Selbstreflexion verlangt, um nicht auch dieser Angst ausgesetzt zu sein, die damit schon einhergeht, bei Veränderungen und so.
Ja, ich frage mich gerade, Würdest du das vergleichen können mit vielleicht so einer anderen Phase im Leben, in jüngeren ja. Jahren, wo sich auch ganz viel verändert hat? Und mit welcher Phase würdest du es vergleichen?
Mit jeder großen Umbruchsphase. Also auf jeden Fall mit dem Ende der Schulzeit. Mhm. Ganz viele Möglichkeiten sich auftun, ganz viel endet und man Angst hat, mhm. Dinge zu verlieren, Freundschaften zu verlieren.
Wo Entscheidungen getroffen werden müssen.
Genau. Und ebenso vielleicht auch mit dem Ende der Studienzeit. Das war es bei mir ein bisschen smoother, weil sich Dinge so verschränkt ergeben haben. Aber ja, immer wenn irgendwie ein großer Lebensabschnitt endet. Und das scheint mir ein bisschen so zu sein.
Und ist jetzt natürlich weit in die Zukunft gedacht. Könntest du dir vorstellen, dass wenn das irgendwann, ja, wo man vielleicht so im Rückblick sagen kann, dieser Prozess hat so und so lange gedauert und war dann aber auch irgendwann abgeschlossen. Glaubst du, dass dann irgendwann nochmal so viel Disruption dich im Leben erwartet? Vielleicht mit der Rente?
Vielleicht, ja, ich glaube, wenn die Kinder ausziehen und mit der Rente. Und ja. Das sind nochmal irgendwie, also Kinder ausziehen, was weiß ich, nochmal in 10 Jahren oder etwas mehr. Und dann bin ich 50. Eieiei. Und dann nochmal etwas mehr als 10 Jahre. Also jetzt nochmal in zweimal 12 bis 14 Jahren.
Ja, deine Dekaden.
Das sind die Dekaden. Das sind die Dekaden. Das, gut, ich gehe wahrscheinlich nicht mit 60 in Rente, aber ja, irgendwie haut es schon hin.
Okay, aber man muss sich jetzt ja noch nicht auf die neuen Sachen konzentrieren, wenn die aktuellen so akut sind.
Ja, ich freue mich tatsächlich auf das, was jetzt kommt. Und es fühlt sich jetzt auch schon irgendwie cool an. Es ist mehr noch, als dass sich was jetzt grundsätzlich ändert. Ich fühle mein Leben, ich wohne am selben Ort, ich habe dieselbe Familie, ich habe denselben Job, auch wenn ich gerade einen neuen Job habe. es ist eher so ein inneres Gefühl, das sich verändert. Das Selbstbild und das, worauf man Lust hat und wie man Dinge angeht und woran man knabbert und was einen stört und was einen nicht stört und was man vielleicht auch loslässt. Es ist jetzt alles ein bisschen abstrakt, wenn ich darüber so rede, weil halt so ein bisschen der deepe Shit fehlt und ich weiß nicht, ob das für unsere Zuhörerinnenschaft deswegen so greifbar ist, aber beschäftigt mich gerade sehr.
Ach, ich glaube schon, dass man vielleicht gerade, wenn man so ein bisschen im Ungefähren lässt, da auch Anknüpfungspunkte schafft. Ich glaube, dass Umgang mit Veränderungen, Gedanken über die Zukunft. Ich glaube, das, was du da beschreibst, gerade auch diese innere Annahme und aber auch die Sorge und der Struggle und so weiter, ich glaube, das verbindet sich ganz doll auch mit konkreten Zielvorstellungen und Zielformulierungen, vielleicht auch unbewusste oder so, aber man muss ja, so denke ich jedenfalls, ein Ziel haben, wo man irgendwie hin möchte oder was man noch erreichen möchte, was man schaffen möchte, wie man so auch seine nächsten Monate und Jahre so organisiert und was du gerade gesagt hast, was man vielleicht loslässt und nicht mehr Teil sein soll und was möchte man dafür dann, womit möchte man die Lücke füllen und ja, was ist das Ziel? Kannst du das sagen? Hast du Ziele?
Ja, ich habe,
glaube ich, wie Markus Lanz.
Ich habe eine Reihe an Zielen. Vorher noch einmal vorgeschoben, finde ich interessant, dass dazu auch, also was für mich so ein Wandel auch jetzt in den letzten Tagen und Wochen gemacht hat, ist, dass ich eine ganz intensive Phase hatte, mich nochmal mit meiner Vergangenheit zu beschäftigen. Mit dem, was ich eigentlich bisher gemacht habe. Und dass es auch ganz viel zu tun hatte, und das habe ich sehr selten in meinem Leben empfunden, damit Dinge zu bereuen. Dinge, die ich gerne anders gemacht hätte, die Dinge, wie ich gerne anders gelebt hätte oder mit mir selber auch umgegangen wäre. Und das war super schmerzhaft auch zum Teil, ganz, ganz furchtbar. Aber das hat sich das gekippt, sodass ich denke so, Alter, erstens, ich habe auch mega viele richtig geile Sachen gemacht und erreicht, auf die ich super stolz bin, mit denen ich super glücklich bin. Und ich bin halt auch einfach noch nicht so alt. Also es ist einfach total möglich für mich, noch ganz viele Dinge zu tun oder auch zu ändern, die ich anders machen will. Und vielleicht bewerte ich das jetzt so, aber damals habe ich es nicht so bewertet, wie ich es jetzt sehe. Und deswegen, klar kann ich das bereuen und kann ich auch sagen, wenn ich bestimmte Dinge anders gemacht hätte, mir vielleicht in manchen Sachen mehr zugetraut hätte oder Dinge ausprobiert hätte, vor denen ich zurückgeschreckt bin, hätte mich das bereichert. Aber ich habe bis jetzt ein super glückliches, da sind wir beim Glück, wirklich glückliches Leben geführt. Und dass ich jetzt Optimierungspotenzial in der Vergangenheit sehe, das ist dein Alf-Spruch. Was bringt es, über verschüttete Milch zu klagen? Vor allen Dingen, wenn ich einfach noch einen Kühlschrank aufmachen kann und da richtig viel geile Milch steht und ich mir einfach noch ein Glas voll machen kann. und es noch mit heftigem Erdbeerkram zermixen kann und es noch cooler machen kann. Also das ist tatsächlich so ein Wandel, dass es fiel mir ganz schwer, bestimmte Dinge zu akzeptieren und loszulassen, die ich in der Vergangenheit aus meiner Sicht falsch gemacht habe oder die blöd waren. Und das hat aber irgendwann geklappt. Und das ist so ein ganz, also wenn du da sagst, wie geht man eigentlich mit Veränderungsprozessen um? Das hat war für mich total der Schlüssel, und das geht aus meiner Sicht vor allen Dingen mit einer extrem radikalen Ehrlichkeit sich selber gegenüber. Wenn man aufhört, sich irgendwie die Sachen schön zu reden oder zu begründen, einfach zu sagen, nee, das stimmt, das war einfach scheiße oder das ist einfach, oder vielleicht war ich da zu mutlos, nicht übermütig genug. Und ich würde sagen, vielleicht, es geht mir gar nicht so sehr darum, bestimmte Dinge zu erreichen, weil du über Ziele nach Zielen gefragt hast, sondern es geht mir darum, ein bisschen bewusster mich zu entscheiden, womit ich meine Zeit verbringe.
Mhm.
Und wie ich Sachen angehe und gezielt an Dingen zu arbeiten, die mich einfach nerven. Dinge einfach mal, die man so rumschleppt, einfach mal zu machen. Dieses Beispiel mit dem Buchschreiben ist ein tolles Beispiel. Weil es gibt eine ganze Reihe an Gründen, warum ich das nicht gemacht habe. Aber es einfach mal zu machen, unabhängig davon, ob es gut ist oder wie gut es ist oder für wen oder ob nur für mich ich das mache, löst schon mal ganz viel.
Und, würdest du also bestätigen, dass dieses, ja, ich möchte ja fast schon sagen Klischee, wenn man sich so eine Szene vorstellt, jemand liegt im Sterbebett und hat noch kurze, klare Momente, bevor es dann aber definitiv zu Ende geht und es geht um das Thema Reflexion und Evaluation des Lebens, dann ist ja das Klischee, dass man immer sagt, man bereut vor allem die Dinge, die man nicht getan hat.
Ja, genau. Und man bereut vor allen Dingen, die Leute sagen alle, ich bereue vor allen Dingen zu wenig Zeit mit meiner Familie verbracht zu haben. Ja, ich glaube, ein bisschen ist es so, aber auch da würde ich sagen, von dieser Reue kann man sich auch frei machen, weil es gibt halt auch Gründe, warum man die nicht getan hat. Und man muss auch nicht alles machen. Und man kann im Rückblick immer sagen, was noch alles gegangen wäre. Aber wenn man nicht irgendwie es ganz, wenn man es sich schon geschafft hat, sich Momente zu schaffen, sich mit Leuten zu umgeben, die man mag, wenn man gute Tage verlebt hat, dann ist es auch einfach schon mal ein gutes Leben. Und das mit der Familie und bereut nicht getan zu haben, ich habe jetzt auch im Urlaub, habe ich auch einfach viel Zeit wieder mit den Kindern verbracht, und man hat halt im Alltag auch viel so Nervkram und Aufräumen und Sachen für die Schule und irgendwie geht man sich da auf den Sack und es ist ständig so ein Orgascheiß und man ist hinterher und man muss immer gegen angehen. Und da nochmal zu erleben, dass meine Tochter ist jetzt 10, mein Sohn ist 8, war so ein ganz schlimmer Abschiedsschmerz von der Kindheit meiner Kinder. Weil ich einfach weiß, dass so wie jetzt mein 8-jähriger Sohn durchs Tropenhallenbad gehüpft ist und sich über die Rutschen gefreut hat und immer noch seine kieksige Stimme hat, das ist nicht mehr lang. Und dann ist das vorbei, und zwar für den Rest meines Lebens ist das dann vorbei. Und das hat mich komplett zugeschnürt. Und dann habe ich auch nochmal gedacht, ich werde jetzt einfach dieses Jahr, wir haben so viele Wochenenden, wo wir einfach irgendwie spontan überlegen, scheiße, was machen wir denn? Und dann einer hat darauf keinen Bock. Ich werde jetzt einfach häufiger mir die schnappen und dann unternehmen wir Sachen zusammen, die wir sonst einfach vielleicht nicht machen. Vielleicht fahren wir mal ein Wochenende weg, vielleicht. Also, dass man noch mal ein bisschen bewusster Sachen mitnimmt und sich daran erfreut, was man hat, und nicht so immer in diesem Strudel unterwegs ist. Und das ist gar nicht so schwer, glaube ich. Das ist gar nicht so voraussetzungsvoll. Erfordert vielleicht hier und da mal ein bisschen Planung, aber man braucht gar nicht so viel mehr Zeit, weil man die Zeit eigentlich eh hat. Das ist nur ein bisschen die Frage, wie man sie verbringt.
Wie man sie verbringt und auch wie man darauf guckt und währenddessen möglicherweise nochmal bewusster zu schätzen weiß. Da haben wir vor einigen Folgen auch schon mal drüber gesprochen. Was ist es wert, sich vor Augen zu führen, wie privilegiert man ist. Ne? So, da hatten wir das Beispiel mit, wenn man nicht krank ist, wenn man krank war, so erkältet krank, und alles hat wehgetan beim Schlucken und man hat keine Luft durch die Nase bekommen, und dann ist es immer richtig doll belastend. Und dann denkt man sich, oh Gott, wenn es mir doch jetzt nur bloß besser gehen würde, dann würde ich das so zu schätzen wissen. Und dann weiß man das, wenn es weggeht, kurze Zeit zu schätzen, und irgendwann ist es halt wieder total normaler Alltag.
Genau, ja.
Wir kreisen immer um die gleichen Themen.
Aber es sind auch viele Themen, um die wir kreisen, muss man sagen, um die wir immer wieder kreisen. Hast du da für dich, also ich weiß, du hast da insgesamt einen etwas anderen Schlüssel und einen anderen Blick drauf als ich. Bist auch ein bisschen weniger getrieben und bist vielleicht auch, lehnst dich auch doll in die absolut vorhandene Zufriedenheit rein. Du hast mal irgendwann gesagt, dass du gar nicht alt werden willst, sehr alt.
Ja, also dass das jetzt kein großes Ziel ist.
Dass das eine negative Vorstellung ist. Und hast du ja auch nicht so dolle so Einschnitte und Phasen und Erneuerungen, aber hast du ein Gefühl dafür, dass wenn du einfach dein Leben so weiter steuerst wie bisher, dass das dann einfach gut ist für dich? Also hast du manchmal so Transformationsprozesse, wo du auch das Gefühl hast, du müsstest eigentlich mal auch an die Grundlagen ran oder die hinterfragen oder zurückgucken auf das, was war und überlegen, war das eigentlich gut, wo hat es mich hingeführt, wo bin ich und wo führt mich der Weg weiterhin?
Das ist kompliziert zu beantworten und ich könnte das nur tun, aber da müsste ich in Bereiche reinleuchten, die möchte ich nicht im Podcast beleuchtet haben.
Alles klar.
So viel kann ich sagen. Also klar, ich kenne diese Gedanken ganz viel und ganz doll und mal mehr, mal weniger und so ein bisschen Bilanz, so wie ist es denn aktuell und kann ich mir das noch so vorstellen oder müsste da mal ein bisschen Veränderung hin? Ich habe mit meiner Frau sehr viel in letzter Zeit über so unsere unsere bisherigen gemeinsamen Wohnungen gesprochen. Und unsere Beziehungsabschnitte können sich immer in so ein ungefähr 2 Jahresstücke teilen, weil wir immer so 2 Jahre bisher an einem Ort gemeinsam in einer Wohnung gelebt haben.
Ah ja.
Und wir haben uns neulich die Frage gestellt, wenn wir nicht diesen Zwischenschritt in den Hamburger Norden gemacht hätten und noch in der ersten gemeinsamen Wohnung wohnen würden, wie wäre denn wohl jetzt unser Glücksempfinden und unser Leben und so. Also ja, solche Gespräche und solche Gedanken führen, also da führe ich einfach auch oft mit meiner Frau und natürlich auch ganz viel mit mir selber. Und das ist immer ein bisschen, ich sag mal, abhängig von meiner mentalen Stabilität, wie ich das bewerte.
Mhm.
So möchte ich das vielleicht etwas verklausuliert beantworten und detailliert können wir das mal unter 4 Augen nochmal besprechen.
Vielleicht sehen wir uns ja nächste Woche nochmal. Ich habe auch einiges bei dir abzuladen.
Genau, aber ich kann dir sagen, was dazu ganz gut passt, eine Notiz, die ich mir vor wirklich wenigen Tagen erst aufgeschrieben habe. Mir ist so aufgefallen, dass mein aktuelles Leben, jetzt ganz wertfrei und ohne, dass ich das irgendwie gut oder nicht gut finde, aber ganz anders als deins ist mein Leben seit einiger Zeit und aktuell immer noch ganz doll in Abhängigkeit von Dingen, die ich konsumiere, die wöchentlich erscheinen. Also ich weiß einfach, immer montags gibt es eine neue Folge John Oliver bei YouTube. Mittwochs kommen die fabelhaften Boomer Boys, donnerstags kommt der Nina Chuba Podcast, Freitag kommt Baywatch Berlin, Samstag kommt Sendepause Fehlanzeige, Sonntag fest und flauschig. Dann gibt es noch ein paar andere YouTube-Formate, die wöchentlich erscheinen, wo ich dann immer ein bisschen meine Freizeit nachrichte. Und ich bin super zufrieden mit diesem Umstand, weil das alles Dinge sind, auf die ich mich dann immer freue und immer schon weiß, ach cool, die neue Folge XY kommt dann morgen raus und dann
das, kann obwohl ich das wir hören. So sehr im On-Demand-Zeitalter leben, bist du in dieser Taktung drin verhaftet, ja. Weil du es sozusagen direkt konsumierst, wenn es kommt. Erstaunlich, ja, interessant.
Mhm. Und das ist ja nun wirklich kein Vergleich zu der Gestaltung deines Alltags, soweit ich das beurteilen kann.
Das kann man wohl so sagen.
Ja.
Ja. Glaubst du, dass dieses, also ich hätte mir auch vorstellen können, dass du sagst, du bist, machst das zwar manchmal, aber bist eher nicht der Typ, der da selber reinfühlt in diese, wie geht's mir eigentlich, wie wäre es mir gegangen, wenn ich mich anders entschieden hätte und so weiter. Glaubst du, dass das viel auch von deiner Frau kommt oder guckst du da auch aktiv rein in diese?
Nee, ich glaube, das ist eher im Alter gekommen. Also aus mir selber heraus im Alter. Also während des Prozesses des Älterwerdens ist es, glaube ich, passiert. Aber diese Rückschau auf wie ist es denn bisher so gelaufen und an welcher Stelle ist was passiert. Ich habe zum Beispiel gestern, habe ich mich mit einem Freund getroffen und wir haben so über die Schulzeit geredet. Und ich habe ja relativ knapp kein Abitur bekommen, bin aber trotzdem 14 Jahre zur Schule gegangen. Und das lag vor allem an meinen Noten in Mathe und Englisch. Und da hatte ich gestern einmal so die Erkenntnis gehabt, wenn ich damals schon die Serien, die ich gerne geguckt habe, auf Englisch geguckt hätte, hätte ich hundertprozentig bessere Noten in Fach, Schulfach Englisch gehabt. Und dann hätte ich auf jeden Fall Abitur gehabt.
Du hast doch mit Prison Break Englisch gelernt.
Genau, aber da war ich schon nicht mehr in der Schule. Ja. Das war nach dem nicht bekommenen Abitur. Und dann ist mir aufgefallen, hätte ich mich früher entschieden, Prison Break auf Englisch zu gucken, dann wäre ich, dann würde ich jetzt nicht in dieser Wohnung wohnen, weil dann hätte ich jetzt einen anderen Job, dann hätte ich meine Frau nicht, also nicht die, vielleicht eine andere, aber nicht die. Also mein ganzes Leben wäre zu 100% komplett anders verlaufen, wenn ich damals Englisch-Serien geguckt hätte. Und sowas ist natürlich irgendwie crazy, aber auf der anderen Seite denke ich nicht so lange da rein, weil das bringt ja auch nichts und man weiß ja auch nicht, wo es einen dann hingeführt hätte. Ich glaube aber, dass alles, was man so erlebt hat oder auch nicht erlebt hat, einen trotzdem irgendwie prägt. Und wenn man mit seinem gegenwärtigen Zustand glücklich oder mindestens zufrieden ist, dann kann man sich auch über die Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, nicht so allzu sehr beschweren, weil auch alle, also auch wieder so eine Binsenweisheit, ne? Aber auch alle schlechten Erfahrungen sind Erfahrungen, die einen irgendwie weiterbringen und formen und letztlich zu dem Menschen machen, der man heute ist. Und ich finde mich als Mensch echt gut, muss ich sagen. Und deswegen gucke ich da nicht mit Gram zurück oder mit, ach, hätte ich doch oder hätte ich doch nicht, sondern ich bin eigentlich sehr glücklich in der Rückschau mit allem, was so passiert ist und den Entscheidungen, die ich getroffen habe. Einfach auch, weil ich weiß, das ist auch eine Art von, was nützt es, über verschüttete Milch zu klagen, weil ich einfach ja keine Ahnung habe, wie es sonst wäre. Vielleicht wären Sachen anteilig also, besser.
Das ist eher so ein interessantes Gedankenexperiment dann, aber das ist ja nicht dieses, bin ich eigentlich die Person, die ich bin und kann ich irgendwie was in der Vergangenheit über mich erfahren? Also das ist ja fast schon eher so ein therapeutischer Ansatz, dass man, wenn du auf dich guckst, wie du früher warst und vielleicht Erklärung dafür hast, warum du früher so warst und warum du vielleicht Dinge gemacht hast, die du eigentlich nicht so gut hättest tun sollen oder andersrum, die du nicht gemacht hast, obwohl du sie hättest tun sollen, dann kann man halt was für die Gegenwart daraus lernen und Schlüsse daraus ziehen und sich anders verhalten. Aber wenn es nur darum geht, um so ein Was-wäre-wenn-Szenario, finde ich auch, sollte man sich dann nicht zu doll reindenken, weil ist halt nicht. Also ja. Kann man dann auch nicht ändern. Aber es finde ich interessant, dass du sagst, dass das ein bisschen mit dem Alter gekommen ist, dass du da auch ein bisschen doller reinfühlst, weil, ja, aber ja, genau. So kann man irgendwie sich auch nochmal neu kennenlernen, obwohl man sich schon so lange kennt und so lange gut befreundet ist, weil man halt im Alter sich verändert und dann lernt man sich einfach neu kennen. Braucht man gar keine neuen Freunde. Man lernt einfach die Alten nochmal neu kennen.
Ja, und es gibt ja auch trotzdem noch externe Einflüsse, die im Älterwerden einfach automatisch dazukommen. Das dann nochmal zusätzlich befeuern. Also ich glaube, es ist nicht etwas, was ausschließlich nur aus einem selbst herauskommt, sondern es ist ja logisch, je älter du wirst, desto mehr Erfahrung machst du unterschiedlichster Natur oder desto mehr, weiß ich nicht, alternative Lebensentwürfe zu deinem eigenen auf einer vergleichbaren Leinwand. Also wir haben ja theoretisch ähnliche Möglichkeiten irgendwie gehabt, immer bisher unser Leben zu gestalten, mit Ausnahmen, aber trotzdem haben wir uns ganz unterschiedlich entschieden und sind auch an ganz unterschiedlichen Punkten und alles ist aber gut, so wie es ist.
Das meiste.
Das meiste ist gut, so wie es ist. Ja. Richtig. Ja, Mensch. Du, ich glaube wirklich ganz überzeugt, das ist vielleicht echt besser, das ein bisschen unkonkret zu besprechen.
Ja.
Weil ich glaube schon, dass das dann wirklich auch Gedanken anregen kann für Leute, die jetzt vielleicht sich noch gar nicht so viel Gedanken um sich selber gemacht haben oder das total nachvollziehen können und das eben mit eigenen Inhalten nochmal füllen können. Ich glaube, das ist schon eine gute Sache.
Du bist ein guter Mann. Außerdem ist mir das auch einfach viel zu persönlich. Insofern, ich habe nur überlegt, ob das durch das Unkonkrete vielleicht zu vage wird, aber ich glaube auch, jetzt wo ich dir auch noch ein bisschen zugehört habe, glaube ich, dass das schon okay ist.
Es ist
ihr werdet schon verknusen da draußen. Es ist mal eine andere Folge der Beleuchteten Brüder. das könnt ihr ab.
Ja. Draußen. Und wir nähern uns der 1-Stunden-Marke. Du hast nicht so viel Zeit und auch ich habe nicht so wahnsinnig viel Zeit. Ich gehe heute Abend zu Fleetwood Mac in die Lions-Halle.
Oh, ich schätze nicht alleine.
Nee, natürlich nicht alleine.
Das freut mich aber sehr für deine Begleitung.
Ja. Ja, ja, das ist schon seit Tagen große Vorfreude. Und ich habe da auch richtig Bock drauf. Das ist natürlich logischerweise eine Coverband, weil wesentliche Mitglieder der Originalband einfach auch schon tot sind. Wie zum Beispiel Stevie Nicks. aber ich habe Videos gesehen und das scheint mir eine hervorragende Band zu sein. Und ich gucke einfach auch gern richtig guten Musikern und Musikerinnen bei ihrer Arbeit zu.
Also, ja, toll.
Freut da freue ich mich tatsächlich drauf. Das wird bestimmt ganz super. Und ich habe es aber angekündigt und ich möchte tatsächlich, weil es auch so kurz und schnell gemacht ist, nochmal aus meiner literarischen Ambition zitieren, die vielleicht meine generelle Ambitionslosigkeit im restlichen Leben auch ein bisschen erklärt. Ich habe mal ein Scrivener-Projekt vor drei könnten es auch schon sein. Und ich dachte mir, womit fängt man idealerweise an, wenn man ein Buch schreiben möchte? Mit dem Titel. Und
Nein, da kommt man ganz am Schluss.
Ja, nee, bei mir, damit starte ich, das ist meine Art zu arbeiten. Das Buch heißt Jesse und die anderen. Und ich erzählte ja, Scrivener hat so verschiedene Funktionen, wie zum Beispiel diese Notizen-App sozusagen. Und man kann auch für jeden Charakter, oder den man es ja reinschreibt, so eine Art Kurzzusammenfassung, so eine Summary schreiben.
Ja.
Und da dachte ich, okay, bevor ich mir Gedanken über irgendeine Geschichte mache, die hinter Jesse und die anderen sich verbergen könnte, fange ich doch einfach mal an mit der Charaktererstellung letzten Endes, wie beim Rollenspiel, so habe ich gedacht. Und ich habe einen Charakter gemacht, sein Name ist Pieper McPiepenstein, das ist ein Arbeitstitel. Aber ich habe eine kleine Hintergrundgeschichte habe ich mir zu ihm ausgedacht. Pass auf, Pieper McPiepenstein, wie folgt. Er ist Gangsterdetektiv, ohne Familie und ohne Freunde. Nach außen hin ist er ein harter Kerl, aber tief in sich drin ist er ein butterweicher Hefeteig, wenn Hefeteig ein Mensch wäre. Außerdem sammelt er Spielzeugautos, kennt sich aber nicht aus. Das führt dazu, dass er zwar eine große Anzahl, aber nur eine sehr geringe Varianz hat. Er besitzt 24 Porsche Carreras, 16 Ford Ka, 81 Opel Tigras und 417 Mal Kit aus Knight Rider. Insgesamt viele, doch nicht so viele verschiedene.
Type and Token, das ist der Unterschied.
Ich musste so über mich selber lachen, als ich diese Charakterbeschreibung gelesen habe. Diese highly specific Anzahl der verschiedenen Spielzeugautos, die er hat.
Ja.
Ja, das Pieper mit McPiepenstein, Gangster-Detektiv. Was auch immer das sein soll, da hätte ich vielleicht mal ein bisschen mehr zu erklären, sorry, als zu seiner Spielzeugautosammlung. Aber man hat doch schon trotzdem ein gutes Bild, oder?
Man hat ein gutes Bild. Absolut. Man es erklärt auch sowohl die butterweiche Hefe, Kloßhaftigkeit, als auch die Herde nach außen.
Ja.
Weil das ist eine Sache, die braucht viel Butterweiche, um sie zu machen, aber viel Härte, um sie zu verstecken.
Und man muss ehrlicherweise sagen, es ist auch ein bisschen autobiografisch, weil auch ich hatte mehrfach Kit aus Knight Rider als Spielzeugauto. Ich glaube zwei oder dreimal, nicht 417 Mal, aber ein bisschen was von mir steckt auch im Pieper McPiepenstein drin.
Ja.
Ja, das war meine Bazooka-Rakete, die ich noch am Ende abschießen wollte.
Das hat mir gut gefallen.
Gut.
Ja, hast du nochmal, jetzt wo du zweimal darüber gesprochen hast, Lust bekommen, nochmal was zu schreiben?
Ich habe unabhängig davon regelmäßig Lust zu schreiben, wenn ich Dinge lese, die ich gerne lesen mag.
Ah ja.
Aber ich habe, Stichwort Lebensziele und Planung, eigentlich sämtliche möglichen Ideen, Projektideen schiebe ich auf die Zeit nach dem Abschluss meiner Masterarbeit.
Das ist nachvollziehbar. Ich guck mal ganz kurz nochmal rein, ob ich noch eine Sache dabei hatte, die ich. Ich trage eigentlich nichts mehr ein. Nee, ich habe noch. Ich habe irgendwann mal aufgeschrieben, dass es diese ganze Reihe an billigen Limonaden gibt. Häufig sind das so Asia-Limos in so Sorten wie. Weiß nicht. Ich kann die Sorten gar nicht, das ist ein Litchi oder sowas. Und die sind immer so krass übersüßt, aber ohne Zucker. Die haben so ganz schlimme Süßstoffkombinationen. Und hin und wieder trinke ich die aus irgendwelchen Gründen. Und ich denke mir jedes Mal, da gibt es ganz viel von. Manchmal, wenn man in so Supermärkten sind, die so eine Abteilung haben aus aller Welt oder wenn man so Fachgeschäften ist oder so, dann steht da reihenweise voll von diesen Limonaden, die so einen ganz spezifischen Ekelgeschmack haben. Ganz krass doll künstlich. Und ich kann mir nie vorstellen, dass es wirklich Leute gibt, die das wollen. Dass es ein Produkt ist, das für Menschen gemacht ist, kann ich mir immer nicht vorstellen. Weil es das ist jenseits von Geschmack. Das ist so, man merkt, das ist schlecht für einen. Das ist so, als ob man Gift verkauft und denkt, ja, mal gucken, ob es die Leute kaufen. Ja. Die Fantas gehen so ein bisschen in die Richtung in den letzten Jahren.
Das war dir ein Anliegen, das jetzt hier noch unterzubringen in dieser Folge?
War mir kein Anliegen, das noch unterzubringen.
Doch, offensichtlich doch.
Nee. Oder sagen wir so, das war mir ein Anliegen, aber es war ein falsches Anliegen.
Aber jetzt zum ersten Mal in 202 Folgen denke ich offen darüber nach, einfach einen ganzen Anteil rauszuschneiden
wegen
Belanglosigkeit. Na, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt haben sie es auf die Metaebene hochgezerrt und das Licht drauf scheinen lassen.
Jetzt bin ich aber nackt in dem Licht und fühle mich schlecht. Das ist einfach scheiße, okay? Lass es uns unter bitte abschaffen, bitte verbuchen.
Du meinst diese Limonaden oder dass du jetzt noch darüber
gesprochen hast? Nein, die Limonaden. Ich versuche jetzt noch ein bisschen die Kurve zu kriegen und für mich irgendwie das zu retten, diesen Aspekt.
Nee, man muss sich auch mal ehrlich machen.
Man muss sich ehrlich machen. Trotzdem, es gab einen Moment, in dem ich die getrunken habe und so dermaßen entsetzt war über den Geschmack, dass ich gedacht habe, das muss man ansprechen, das kann nicht verschwiegen werden.
Und vor allem kann man auch dann nicht aufhören, darüber zu reden, an den richtigen Stellen.
Es gab bis jetzt noch keine richtige Stelle, weil es bis jetzt noch nicht gut geworden ist. Du hättest mir irgendwie zur Seite springen können und es einstellen können und sagen, boah ja, ich habe neulich auch Fanta Tropical Berry getrunken und dachte auch, das kann ja gar nicht sein. Oder
das ist aber leider nicht, wie ich gute Freundschaft definiere, indem ich dich versuche, mit Lügen zu stützen in einer Richtung, die du nicht gehörst. Das funktioniert nicht.
Ja,
da musst du dir jemand anderen für suchen.
Das passt zu meiner radikalen Ehrlichkeit gerade. Ich glaube, deswegen habe ich es erzählt.
Ja, ich auch. Also deswegen habe ich das jetzt nicht wegmoderiert. Deswegen, ja, so kann sich radikale Ehrlichkeit auch anfühlen.
Ja, schlimm.
Gehört aber auch zum Leben dazu.
Unangenehm. Guck mal, wir haben auch
draus lernen.
Die ganze Palette der Emotionen von der Frau bei Miele bis zur unangenehmen Selbsterkenntnis, dass man vielleicht eine Sache gesagt hat, die man besser nicht hätte sagen sollen. Ich habe jetzt gerade noch einen ganz fiesen Splitter von dem selbstgebastelten Vogelhaus meiner Tochter in den Finger gehauen und ich werde nachher jetzt auf jeden Fall wieder 17 Minuten brauchen, um den da rauszukriegen. Er sitzt ganz tief und tut weh.
Also haben wir auch diese Bandbreite der Emotionen noch im Podcast drin. Blutige Splitterverletzung.
Blutig ist es noch nicht, wird aber noch.
Wird noch, okay. Die Blutigkeit der Zukunft. Wir sind raus und sagen danke. Und es war, ich würde wirklich sagen, eine besondere Folge.
Das war eine besondere Folge, ja.
Das war eine besondere Folge. Das passiert, wenn wir mit unterschiedlichen, wenn ich so low-key unterwegs bin und du auch.
Wir haben uns gegenseitig abgeholt, würde ich
sagen. Genau, wir sagen Word, Rede und gehabt euch wohl.